ein paar Schritte weitergehen. Ich freue mich sehr, dass hier vorne 5 Jungs sitzen. Das ist super. Schön, dass ihr da seid.
Hi.
Ja, hi, ganz genau. Und bin gespannt, wie ihr dabei seid. Es würde mich sehr freuen, wenn auch für euch was dabei ist. Aber auch egal, ob wir jung oder alt sind, Gottes Wort spricht ja in unser Leben hinein. Step by step, für die, die lieber in Deutsch denken. Schritt für Schritt. Das ist die Überschrift für die zweite Predigt zu dem Leben Elias. Und ja, ich hoffe, dass wir merken, was ich damit meine, weil ich glaube, dass wir darin schon einen weiteren Grundsatz finden, den Gott auch für unser Leben vorbereitet hat, nämlich Schritt für Schritt vorwärts zu gehen. Wie sagt man, eins nach dem anderen und nicht schon an übermorgen denken, sondern einfach an der Hand Gottes unseren Weg weitergehen und er will uns führen. Und so hat das auch Elia lernen dürfen. Kurzen Rückblick. Wir haben beim letzten Mal den Start der Berichterstattung des Lebens Elias gesehen. Wenn ihr 1. Könige 17 mal aufschlagt und den ersten Vers, den wir damals vor uns gestellt haben, da haben wir gemerkt, Elia kommt wie aus dem Nichts heraus, tritt er plötzlich auf. Gott hat ihn zum Propheten berufen. Wir finden keine näheren Angaben über diese Umstände. Aber Gott gebraucht diesen treuen Mann, der für die Sache Gottes brennt, wirklich voller Eifer ist für Gottes Sache, um seine Botschaft ins Volk und zum König der damaligen Zeit zu bringen. Der Kern der Botschaft war, kehrt um von der Verehrung des Götzen Baal, kehrt um zum lebendigen Gott, zum Gott Israels, zu Jahwe oder Jahwe, egal wie wir es jetzt aussprechen wollen. Und sein Name alleine schon, Elia, im Hebräischen eigentlich geschrieben mit J in der Mitte, also Elia, bedeutet schon oder weist schon hin auf diesen Gott. Das heißt nämlich so viel wie Jah oder Jahwe ist mein Gott. Das ist die Bedeutung des Namens Elia. Und dieser Name ist Programm. Wir haben uns daran erinnert, dass Israel in 2 Staaten geteilt war zu dieser Zeit. Das sogenannte Nordreich und das Südreich, auch genannt Israel im Norden und Juda im Süden. Wenn dir dieser Begriff in der Bibel im Alten Testament begegnet, dann weißt du, was damit gemeint ist. Elia selber stammte aus Tischbe, einem kleinen Ort auf der Ostseite des Jordan in Gilead. Und Gott ruft ihn irgendwann irgendwie zum Propheten und er geht dann zum König Ahab. Und wir lesen nochmal diesen ersten Vers, 1. Könige 17, Vers 1. Und Elia, der Tischbiter aus Tischbe in Gilead, sagte zu Ahab, so wahr Jahwe, der Gott Israels, lebt, vor dem ich stehe, wenn es in diesen Jahren Tau und Regen geben wird, es sei denn auf mein Wort. Wärt ihr so lieb, das Licht nochmal einzuschalten hier vorne? Ich glaube, man kann trotzdem genug sehen, aber dann können wir auch genug sehen. Dankeschön. Also, das war die Botschaft. Plötzlich steht er vor dem König Ahab und sagt, es wird nicht mehr regnen, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich was anderes sage. Das war schon eine mutige Aussage, würde ich mal meinen. Ahab, der König Israels, der das Nordreich regierte zu dieser Zeit, war ein Mann, der absolut gottlos lebte. Gottlosigkeit war sein Programm. Stark gefördert durch seine Frau, die Königin Isabel, die er aus dem Norden, aus dem Ausland, aus Sidon geholt hatte und geheiratet hatte. Und sie brachte eben diese starke Verehrung des kananitischen Gottes Baal mit sich. Auch das haben wir uns ja angeschaut. Elia, ein Mensch wie wir. Und wenn wir im Jakobusbrief diese Aussage lesen, in Jakobus 5, Vers 17, dann wird das dort auch so formuliert. Elia, schreibt Jakobus, war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Wir würden heute sagen, seine Empfindungen, die waren genauso, wie wir die haben. Also es war nicht irgendwie ein super Heiliger oder so, sondern Elia war ein Mensch wie du und ich. Er hat genauso Dinge durchlebt, wie wir das auch haben. Aber, und dann kommt wahrscheinlich schon ein Unterschied, zumindest zu meinem Leben, er betete inständig, dass es nicht regnen möge, und es regnete nicht auf der Erde 3 Jahre und 6 Monate. Ich weiß nicht, wer das von uns wagen würde, so eine Aussage zu treffen. Wir haben im Moment viel Regen und das ist ja auch gut so für unser Land. Wer würde das sagen können von sich? Ja? Elia tat es im Glauben und Gott hörte auf diesen Mann. Also eine interessante Persönlichkeit. Und das war auch gleichzeitig das erste Wunder, das Elia tat. Wir werden von mehreren Wundern im Lauf seiner Geschichte hören. Das erste Wunder, was er tat, dass der Regen eben ausblieb. Natürlich tat Gott das, aber er gebrauchte Elia. Wir wollen den Weg Elias mal so ein bisschen nachverfolgen, also von Tischbe nach Samaria. Wahrscheinlich war es ja in Samaria, wo der Hauptstadt, wo Ahab regierte, wo Elia dort hinging. Und dann begann die Trockenheit. Und da möchte ich uns mal ein bisschen mit hineinnehmen in diese Trockenheit in Israel, die dann dort stattfand. Falls du mitschreibst, kannst du dir gerne diese Bibelstellen aufschreiben. Wir werden nicht auf alle eingehen heute Morgen. Das würde zu weit führen. Aber wir wissen, dass diese Trockenheit, wie wir es im Jakobusbrief gelesen haben, 3,5 Jahre dauerte. Das erste Königebuch selber, das redet von 3 Jahren. Kapitel 18, Vers 1, können wir das nachlesen. Elia ging im 3. Jahr der Dürre wieder zu Ahab. Wie kommt Jakobus auf 3,5 Jahre? Das ist relativ einfach zu erklären. Es war höchstwahrscheinlich so, dass Elia im Herbst, also im Oktober, zu König Ahab ging. Und das war das Ende der Trockenzeit, die 1/2 Jahr dauerte in Israel. Und am Ende dieser Trockenzeit geht er zu Ahab und sagt, Ahab, der Regen wird ausbleiben. Und dann haben wir 1/2 Jahr schon Trockenheit plus die 3 Jahre, die dann folgen. Gibt 3,5 Jahre Trockenheit. Der Regen, sowohl der Frühregen als auch der Spätregen, ist unbedingt notwendig für ein Land. Und wenn wir in den Orient schauen, nach Israel schauen, dann merken wir, dass es ja eine sehr trockene Gegend, dass diese Regenzeiten, die es 2-mal im Jahr dort gibt, unbedingt notwendig sind für die Landwirtschaft und dass überhaupt ein Volk überleben kann, dass irgendwie Dinge angebaut werden können, dass Viehherden gehalten werden können. Für alles das braucht man ja Wasser. Israel war abhängig vom Regen. Der Frühregen, Oktober, November, also der Kalender der Juden ist ja ein anderer als unserer, verschoben. Der Frühregen im Herbst und der Spätregen im März, April. So ist es bis heute. Heute kann man viel bewässern, das ist der Unterschied. Aber damals war man abhängig von dem Regen. Und blieb der Regen aus, gab es schon bald Hungersnot. Gott hat schon im mosaischen Gesetz deutlich gemacht, dass er für den Regen verantwortlich ist. Und dass die Tatsache, ob es Regen gibt für sein Land und für sein Volk, davon abhängig ist, wie das Volk mit den Geboten Gottes umgeht. Und es hängt ab davon, wie sie Gott gegenüber sich verhalten. Wir können mal das 5. Mosebuch aufschlagen und ein paar Verse mal lesen. Ich habe euch hier ein paar Stellen aufgeschrieben, die lesen wir jetzt auch nicht alle, aber wir gehen mal in 5. Mose 28. 5. Mose 28. Dort lesen wir den Vers 15. 5. Mose 28, Vers 15. Das ist aus einer Rede, die Mose dem Volk Israel damals gehalten hat. Und hier spricht Gott durch Mose. Es wird aber geschehen, wenn du der Stimme Jahwes deines Gottes nicht gehorchst, so dass du nicht darauf achtest, all seine Gebote und Ordnungen zu tun, die ich dir heute gebiete, dann werden all diese Flüche über dich kommen und dich erreichen. Und dann kommt eine ganze Auflistung von Dingen, die passieren werden, wenn das Volk nicht hört. Und in Vers 23 lesen wir weiter. Und dein Himmel, der über deinem Haupt ist, wird Erz sein. Das ist natürlich ein Bild, was hier gebraucht wird. Erz in dem Sinne, dass er verschlossen ist, wie eine Eisenkuppel. Ja. Der Himmel wird verschlossen sein, er wird Erz sein und die Erde, die unter dir ist, Eisen. Ist auch ein Bild. Das bedeutet, der Boden wird steinhart werden, so würden wir es ausdrücken, weil einfach das Wasser fehlt. In Vers 24, Jahwe wird den Regen deines Landes zu Staub und Sand machen. Vom Himmel wird es auf dich herabkommen, bis du umgekommen bist. Das ist eine sehr drastische und deutliche Aussage. Und die anderen Stellen hier aus dem 5. Mosebuch sagen Ähnliches. Also Israel wusste das eigentlich, wenn wir uns von Gott abwenden, dann wird Gott auch seinen Segen, seinen Regen nicht geben. Das war festgelegt. Und trotzdem wundern wir uns ja manchmal, warum handelt das Volk trotzdem so? Warum denken die Könige nicht daran? Aber ich will ja gar nicht auf Ahab zeigen, sondern merke das ja in meinem Leben oft, dass die Grundsätze Gottes, die mir bekannt sind, wie schnell ich sie vergesse und ignoriere. Kennst du das vielleicht auch? Und wir wissen eigentlich vieles und trotzdem handeln wir oft so, dass wir sagen, ah, wie dumm war ich eigentlich? War doch klar. Und so war es hier auch in dieser Situation in Israel. Das Ganze war natürlich auch, was Elia hier tat, ein Angriff auf den Götzen Baal. Wir haben uns letztes Mal daran erinnert, er war der Wettergott unter anderem. Er war für das Wetter zuständig, dieser kananitische Gott, und für die Fruchtbarkeit im Land, sowohl auf den Feldern, als auch bei den Tieren, als auch bei den Menschen. Und natürlich wird hier der Baalskult angegriffen und das war auch einer der Aufträge, den Elia hatte, weil er das Volk zurückholen wollte von der Verehrung Baals hin zu Jahwe, dem Gott Israels. Das Erste, was wir mitnehmen wollen heute, Gott hält seine Versprechen immer. Daran haben wir uns oft erinnert hier. Er hält seine Versprechen immer, so wie hier bei Israel. Ob das in die positive Richtung geht oder in die, wie wir meinen, negative Richtung. Segen und Fluch werden eintreffen, wenn Gott es gesagt hat. Und es lag damals in der Hand Israels, wie die Geschichte weitergeht. Gott hält seine Versprechen immer. Das ist eine gute Nachricht. Wisst ihr warum? Wir können uns auf Gott verlassen. Und das ist so ein großer Unterschied zu dem, was uns heute erzählt wird in unserer Gesellschaft von vielen Menschen, wo heute das gesagt wird und morgen ist es nicht mehr gültig. Ja, habe ich nicht so gemeint. Wenn Gott etwas sagt, können wir uns darauf verlassen. Und das finde ich so mutmachend. Durchforste mal sein Wort, die Bibel. Wie viele Zusagen Gottes wir haben, wie viele Verheißungen Gottes wir haben. Und du kannst ihn beim Wort nehmen. Du kannst Gott beim Wort nehmen. Gott lügt nicht, er kann nicht lügen und er will uns auch nicht hinters Licht führen. Der Segen, den Gott seinem Volk Israel damals versprach, ich glaube, dass auch das ein Grundsatz ist. Gott segnet, wenn ein Mensch ihm treu ist. Und das ist bis heute nicht anders. Nun ist Segen nicht immer materiell. Israel hat vielfach materiellen Segen versprochen bekommen. Wenn ihr Gott gehorcht, dann wird er euch bewahren vor den Feinden, dann wird er euer Land segnen, dann werdet ihr große Erträge haben, dann wird es euch wirtschaftlich gut gehen. Das waren alles Verheißungen für Israel. Die haben wir so nicht im Neuen Testament. Aber wir haben diese Segensverheißungen und ich bin auch dankbar, dass Segen nicht in erster Linie materiell ist. Weil das Materielle, wie schnell ist das wieder anders? Wie schnell zerrinnen uns Dinge zwischen den Fingern? Sei es Geld, sei es Gesundheit, sei es irgendwelches Wohlergehen. Wir merken doch, das hat doch keinen Bestand. Deshalb ist es so gut, dass Segen mehr ist. Und wenn Gott sagt, ich möchte dich segnen, dann will er dir rundum Gutes geben. Dass es unserer Seele gut geht. Das ist sein oberstes Anliegen. Und wenn du Ermutigung brauchst, wenn du Stärkung brauchst, dann wende dich an ihn. Er ist bereit, dir Gutes zu geben. Er hat alles zur Verfügung. Und so wollen wir diesen Segensgrundsatz einfach mitnehmen, auch in unser Leben. Wenn wir Gott gehorsam sind und seinem Wort, dann wird Gott uns segnen. Das hat er zugesagt. Und daran hält er sich. Nochmal, das heißt nicht, dass dein Bankkonto dann morgen überfließt. Das ist nicht gemeint. Aber dass es dir innerlich gut geht und du einen tiefen Frieden haben darfst, eine Geborgenheit in Gott und die ist unbezahlbar. Und das wünsche ich dir. Auf der Karte haben wir gesehen, Elia ging von Tischbe nach Samaria. Tja, und dann geht's auch schon wieder zurück, weil, und wir lesen jetzt den Text einmal weiter, Gott den Elia Schritt für Schritt weiter führt. Jetzt lag ja eine Zeit von 3 Jahren vor Elia, wobei Elia das ja nicht wusste, wie lange diese Zeit dauern würde. Wir wissen das jetzt, ja. Wir haben diese Texte, können das nachlesen, haben schon einen kleinen Vorteil Elia gegenüber. Elia wusste nicht, wie lange diese Phase dauern wird. Und Gott sagt, jetzt gehst du zurück. Wir lesen mal Vers 2. Es geschah das Wort Jahwes zu ihm, also zu Elia. Geh von hier fort, also von Ahab. Wende dich nach Osten und verbirg dich am Bach Krit, der vor dem Jordan ist. Der Bach Krit ist ein kleiner Zufluss zum Jordan, ganz in der Nähe von Tischbe, wo Elia herkam. Also in seiner Heimat eigentlich. Wir lesen weiter Vers 4. Es soll geschehen, aus dem Bach wirst du trinken und ich habe den Raben geboten, dich dort zu versorgen. Da ging er und tat nach dem Wort Jahwes, er ging hin und blieb am Bach Krit, der vor dem Jordan ist. Und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch am Morgen und Brot und Fleisch am Abend. Und aus dem Bach trank er. Soweit, wir lesen gleich dann weiter. Schritt für Schritt. Ich glaube, der Elia hätte es auch gut gefunden, wenn Gott ihm gesagt hätte, Elia, in den nächsten 3 Jahren, da wird Folgendes auf dich zukommen und das passiert und wenn das ist, dann mach das und so ein 3-Jahres-Plan eben, ja. Aber das bekommt er nicht und das bekommst du auch nicht und ich auch nicht. Aber das Schöne ist, an jeder Wegkreuzung, an der Elia stand, im Übertragenen, sagt Gott ihm, jetzt geht's da lang. Nicht für die übernächste Kreuzung, sondern immer nur für die nächste. Und wenn eine Entscheidung zu treffen war, lesen wir, Gott sagte Elia dieses und er sprach zu ihm jenes und dann ging es weiter. Schritt für Schritt. Ich weiß nicht, wie du gestrickt bist. Also ich habe gern mein Leben in meiner Hand. Ich bin so ein Planer, ja. Also ich möchte gern den Überblick haben und möchte gern Dinge irgendwie bestimmen können, in der Hand haben. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich wüsste am liebsten schon, was in 5 Jahren sein wird. Aber so ist es eben nicht. Und deshalb wollen wir uns auf Gott und seine Führung verlassen und sicher sein, zur rechten Zeit wird er uns den Weg zeigen, wenn wir seine Kinder sind, ihm uns anvertrauen. Und das durfte Elia erfahren und das will ich dir mitgeben, auch heute Morgen. Verlass dich auf Gott und auf seine Führung. In dem Psalm finden wir einen schönen Vers dazu, Psalm 32, Vers 8. Ich habe mal nach der Luther-Übersetzung zitiert, weil ich die irgendwie sehr bildlich finde, sehr plastisch. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, das sagt Gott, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Mir kommt es auf den letzten Satz an. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Wisst ihr, wenn wir uns anschauen, also mit den Augen kann man ja unglaublich viel zum Ausdruck bringen. Wenn wir jemanden in die Augen schauen oder der ganz genau weiß, ich bin gemeint, diesen Kontakt stellen wir mit den Augen her. Und das ist hier gemeint, wenn wir auf uns nahe bei Gott aufhalten, wenn wir auf ihn schauen, dann leitet er uns durch seine Augen. Das ist natürlich auch ein Bild, was hier gebraucht wird, aber ein sehr schönes. Je näher ich bei Gott bin, desto mehr erkenne ich, was er möchte und er wird mich mit den Augen leiten. Dieser Blickkontakt zu Gott, der ist so notwendig für unser Leben und gleichzeitig so eine Chance für uns. Halt dich nah bei Gott auf. Und er wird dich mit seinen Augen leiten. Immer den nächsten Schritt. Daran wollen wir denken. Das ist eine Zusage, die wir hier finden. Also auch so eine schöne Verheißung. Und wenn du Fragen zu deinem Lebensweg hast, dann frag doch den Herrn. Leg es ihm hin. Halte den Blickkontakt mit ihm. Und das ist der zweite Satz, den wir uns heute Morgen merken wollen. Gott sorgt für seine Diener. Und zwar immer. Durch Wegweisung. Oder das, was wir gelesen haben hier am Bach Krit, durch äußere Versorgung, was es auch sein mag, Gott sorgt für seine Diener. Geh, verbirg dich, so haben wir es gelesen in Vers 3. Geh, wende dich nach Osten, verbirg dich am Bach Krit. Warum? Weil die Trockenheit beginnt. Wisst ihr, ohne Gott und ohne Gottes Wort, und Elia hörte ja hier auf, zum Volk zu reden und zum König, für 3 Jahre war Funkstille, ohne Gottes Wort vertrocknet ein Land, eine Gesellschaft, eine Familie, ein Leben. Ohne das Reden Gottes wird Trockenheit einkehren. Wenn du deine Bibel nicht mehr liest als Christ und als Kind Gottes, dann wird dein Leben vertrocknen. Da brauchen wir gar nicht lange drum herum reden. Und wenn du dich vielleicht manchmal wunderst, warum ist es in meinem Leben so mager, warum fehlt die Freude, warum fehlt die Erfüllung, warum geht's irgendwie nicht vorwärts, vielleicht liegt's daran, dass du es versäumt hast, diese Enge zu Gott zu suchen, diese Beziehung zu pflegen, in seinem Wort zu lesen, ihn reden zu lassen, mit ihm zu sprechen. Und du wirst als Christ kein erfülltes Leben führen können ohne Gottes Wort. Das wird nicht funktionieren. Aber es ist unsere Chance. Gottes Wort ist wie Wasser für ein Land. Das können wir auch mal nachlesen in Jesaja 55. Es gibt mehrere Aussagen im Wort Gottes darüber, welche Wirkung das Wort Gottes hat. In Jesaja 55 finden wir eine sehr schöne Aussage. Jesaja 55, Vers 10. Also im Gesamtzusammenhang geht es um Gottes Worte, die hier gesprochen werden. Und Jesaja 55, Vers 10 heißt es, denn wie der Regen fällt und vom Himmel der Schnee und nicht dahin zurückkehrt, sondern die Erde tränkt, sie befruchtet und sie sprießen lässt, dass sie dem Sämann Samen gibt und Brot dem Essenden, so wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir gefällt und ausführen, wozu ich es gesandt habe. Wie ein erfrischender Regen. Kennst du das, wenn es lange trocken war? Und wir haben das ja in den letzten Jahren auch in Deutschland erlebt. Wenn es im Sommer wochenlang keinen Regen gab, wie erfrischend ist es, wenn es dann plötzlich regnet. Endlich. Und wie alles auflebt. Und man spürt es förmlich, ja. Und so ist Gottes Wort. Erfrischend, stärkend, belebend. So sagt es hier der Prophet Jesaja oder Gott durch den Propheten. Wenn Gott schweigt, bedeutet das unseren Tod. Wir sind in allem abhängig von ihm. Der Bach Krit, wie gesagt, wir haben es auf der Karte gesehen, östlich des Jordan. Und dann geschah da ja ein weiteres Wunder. Allerdings kein Wunder, das Elia vollbracht hätte, sondern Gott für Elia tat. Raben kommen und versorgen den Propheten. Ich habe mal eine Frage an die Jungs hier vorne. Schaut mal gerade. Wenn ein Rabe, was macht der, wenn der was zu futtern findet normalerweise, Tom? Der isst es für sich aus. Wenn ihr mal Krähen oder Raben beobachtet, das sind so dreiste Viecher. Es gibt kaum dreistere Vögel als diese Krähenvögel. Die Elster gehört ja auch dazu, der Eichelhäher gehört dazu, das ist eine Familie. Wenn die was haben, die bringen sich gegenseitig um, damit sie es behalten können. Ja. Also sie sind sowas von habgierig. Gibt ja auch diese Redewendung, die diebische Elster, ne, und all diese Sachen. Also wenn ein Rabe was hat, das gibt der nicht mehr her. Und was hier passiert, ist schlichtweg ein Wunder. Morgens und abends kommen Raben und bringen dem Propheten Gottes, was haben wir gelesen? Brot und Fleisch. Krass, oder? Ja, und dann sagen Leute, das kann doch gar nicht sein. Natürlich kann das nicht sein. Das ist ja ein Wunder. Aber deswegen kann es sein, weil Gott ist nichts unmöglich. Er ist der Schöpfer. Hallo, er hat die Raben erschaffen, dann kann er die auch mal eben umprogrammieren. Ja, kein Problem. Und es wird auch so gewesen sein, dass diese Raben kein Aas gebracht haben, was sie irgendwo gefunden haben. Das hätte Elia gar nicht essen dürfen, weil das unrein war. Raben waren übrigens auch unreine Vögel, das ist auch interessant. Also sie haben kein Aas gebracht, wo sie irgendwo ein totes Tier gefunden haben. Nein, das wird Fleisch gewesen sein. Auch vom Wort her ist die Bedeutung so, dass es Fleisch war, das der Elia essen konnte. Vielleicht haben sie es irgendwo vom Grill stibitzt. Keine Ahnung, wie das gelaufen ist. Oder der Elia hat sich selbst ein Feuerchen gemacht und es dann gebraten. Und Brot, beste Versorgung, Wasser aus dem Bach. Also man muss schon sagen, das war ein schönes Plätzchen, kann ich mir gut vorstellen. Dort am Bach Krit. Und Gott sorgt für ihn. Ich stelle mir auch vor, wie hat Elia sich Gedanken gemacht, als Gott sagte, versteck dich am Bach Krit, ja, und jetzt? Was mache ich da? Wie überlebe ich da? Und Gott macht es Schritt für Schritt. Übrigens jeden Tag neu. Gott hat nicht gesagt, so jetzt hast du hier eine Liste für die nächsten Monate, wie lange auch immer das war. Nein, morgens wartete er der Elia und dann kamen die Raben wieder. Ja, Gott hält Wort. Kommen sie heute Abend auch wieder? Mein Magen knurrt schon. Ach, da kommen sie ja. Gott hält Wort. Wie schön muss das gewesen sein, dort am Bach Krit. Und Elia hatte viel Zeit und viel Ruhe, mit seinem Gott zu reden und ihn zu fragen, wie geht's weiter? Und es hat lang gedauert, bis Gott weiterführte. Schritt um Schritt. Vielleicht kennst du auch solche Phasen in deinem Leben, wo du dich fragst, wie geht's weiter? Was kommt als nächstes? Und es passiert nichts. Täusch dich nicht, es passiert sehr viel. Aber Dinge, die wir oft nicht sehen, weil Gott im Hintergrund schon arbeitet und Dinge vorbereitet und er wirkt, auch in deinem Leben und hat alles fertig und wird dir zum rechten Zeitpunkt den Weg zeigen. Und dieser Zeitpunkt kam, wir wollen lesen, jetzt geht die Reise weiter in den Norden. Wir wollen lesen ab Vers 7. Also 1. Könige 17, wieder ab Vers 7. Es geschah nach einiger Zeit, wörtlich heißt es am Ende von vielen Tagen, da vertrocknete der Bach. Klar, denn es war kein Regen im Land. Da geschah das Wort Jahwes zu ihm, mach dich auf und geh nach Zarpat, das zu Sidon gehört. Ja, wir haben es hier auf der Karte ganz oben im Norden. Also ins Ausland, geh nach Zarpat, das zu Sidon gehört, und bleib dort. Ich könnte mir vorstellen, als Elia das hört von Gott, dass er da erstmal einen ziemlichen Schrecken bekam. Könnt ihr euch erinnern, Sidon, da kam die Königin Isabel her. Also die Königin, die das große Unglück ins Land brachte. Die Sidonia, also Tyrus und Sidon, das waren ja so zwei Hafenstädte, zwei Mini-Königreiche, die sehr, sehr reich waren durch den Handel übers Mittelmeer. Und dort war Götzendienst pur und Isabel kam von dort. Und jetzt soll Elia da hingehen. Könnt ihr euch noch erinnern, wir haben letztes Mal gelesen, welcher König dort regierte. Der Vater von der Isabel, das war der Et-Baal. Also wenn man schon Et-Baal heißt, ja, der Name ist Programm. Und da soll er jetzt hin, Zarpat, ein kleines Dorf südlich von Sidon. Nun gut, wir lesen weiter, Vers 10 oder Vers 9 in der Mitte. Siehe, ich habe dort einer Witwe befohlen, dich zu versorgen. Da machte er sich auf und ging nach Zarpat. Kleine Klammerbemerkung. Ich finde es sehr beeindruckend beim Elia. Gott sagt etwas. Und er tut's. Ich hätte erstmal diskutiert. Also Gott, Sidon, sicher? Gibt's nicht irgendeine andere Witwe irgendwo im Land? Da machte er sich auf und ging. Und als er an den Eingang der Stadt kam, siehe, da war dort eine Witwe, die gerade Holz sammelte. Und er rief sie an und sagte, hol mir doch ein wenig Wasser im Gefäß, das ich trinke. Und als sie hinging, um es zu holen, rief er ihr zu und sagte, hole mir doch auch noch ein bisschen Brot in deiner Hand. Da sagte sie, so wahr Jahwe, dein Gott, lebt, wenn ich einen Vorrat habe, außer einer Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Siehe, ich sammle eben ein paar Holzstücke auf, dann will ich hingehen und es mir und meinem Sohn zubereiten, damit wir es essen und dann sterben. Da sagte Elia zu ihr, fürchte dich nicht, geh hinein, tu nach deinem Wort. Doch zuerst bereite mir davon einen kleinen Kuchen zu und bring ihn mir heraus. Dir aber und deinem Sohn magst du danach etwas zubereiten. Denn so spricht Jahwe, der Gott Israels, das Mehl im Topf soll nicht ausgehen und das Öl im Krug nicht abnehmen, bis auf den Tag, an dem Jahwe Regen geben wird auf den Erdboden. Da ging sie hin und tat nach dem Wort Elias. Und sie aß, er und sie und ihr Haus, Tag für Tag. Das Mehl im Topf ging nicht aus und das Öl im Krug nahm nicht ab, nach dem Wort Jahwes, das er durch Elia geredet hat. Nach Sidon. Ein weiter Weg, wir sehen es hier auf der Karte. Elia musste zu Fuß unterwegs sein, er war viele Tage unterwegs. Es war sicher auch nicht ganz ungefährlich, durch den Norden Israels zu ziehen, weil wir lesen im 18. Kapitel, dass Ahab Elia suchen ließ im ganzen Land. Also die Gestapo war angesetzt auf diesen Mann. Es war nicht ungefährlich und vielleicht hat Gott ihn auch deswegen aus dem Land herausgeschickt. Das könnte eine gute Erklärung sein. Fest steht, dass Elia jedenfalls das Empfinden hatte, so wie der Herr das später ausdrückt und seinen Jüngern sagt, ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe. Und wisst ihr, das ist bis heute so, dass Gläubige, Menschen, die mit Gott unterwegs sind, in einer Umgebung unterwegs sind, wo sie sich eigentlich nicht wohlfühlen und wo sie eigentlich auch nicht hingehören. Wie Schafe unter Wölfe. Also ich glaube, es gibt kein Schaf, das freiwillig zu den Wölfen geht. Aber wenn der Herr sendet, dann macht er gleichzeitig deutlich, ich habe was vor mit euch und ich werde euch behüten und beschützen. Denn ich bin euer Hirte. Und als Hirte weiß ich, was gut ist, selbst wenn ich euch zu den Wölfen schicke. Elia wird sich so vorgekommen sein. Und unser Auftrag als Christen ist es, in diese Welt hineinzugehen, weil wir in dieser Welt leben. Also Klostermauern, das war noch nie Gottes Programm für Christen, sich zurückzuziehen, sondern in die Welt hineinzugehen und die Botschaft Gottes in diese Welt zu tragen. Wie Schafe unter Wölfe. Schritt für Schritt. Gott hatte diesen Plan. Und Gott hat es sehr gut vorbereitet. Er wusste, dort ist eine Frau und die wartet auf dich. Eine Frau, eine Witwe. Witwen, also eine Frau, die ihren Mann verloren hat, die allein steht, die waren in der damaligen Gesellschaft ziemlich aufgeschmissen. Das müssen wir einfach wissen, das können wir nicht vergleichen mit heute, wo es verschiedene soziale Absicherungen gibt, Witwenrente und ähnliches. Das gab es ja alles nicht damals. Wenn eine Frau ihren Mann verlor, dann war sie zunächst einmal sehr, sehr hilflos. Weil in der Regel war es damals so, dass der Mann für den Lebensunterhalt sorgte, die Frau zu Hause das Leben aufrechterhielt, sich auch um die Kinder kümmerte. Und wenn der Mann starb, dann gab es keinen Versorger mehr. Und wir merken das hier auch bei dieser Witwe in Zarpat, der ging es ja nicht gerade gut. Sie hatte noch eine Mahlzeit, die sie zubereiten konnte, und dann war Schluss. Sie kämpft ums Überleben. Diese Frau scheint noch etwas jünger gewesen zu sein, also keine älter gewordene Frau, weil sie hat noch einen Sohn, der bei ihr zu Hause wohnt und lebt. Also sie scheint noch eher jünger gewesen zu sein. Und genau dort schickt Gott Elia hin und er hat dieser Frau etwas gesagt schon. Das ist doch enorm, oder? Sie war keine Jüdin und Gott redet zu dieser Frau in Zarpat und hat ihr einen Befehl gegeben. Das ist interessant. Ich war sehr beeindruckt, als ich das neu darüber nachgedacht habe. Hey, Gott befiehlt einem Menschen, der nicht mal aus dem Volk Gottes ist, und dieser Mensch tut das auch und wird vorbereitet. Was hat Gott für Möglichkeiten? Wir fragen uns ja oft, wie mag das weitergehen, auch weltweit. Und wir beten hier auch Mittwochabends ja zusammen, auch für die Weltsituation oft, für Kriege und beten um Frieden. Und beten auch da, dass Gott Wunder tut. Lasst uns auch mehr dafür beten, Gott kann Menschen Befehle geben. Und Dinge auf den Weg bringen, wo wir gar nicht mit rechnen könnten. Weil Gott alle Möglichkeiten hat. Und selbst die an den obersten Spitzen stehen, das Herz des Königs lenkt Gott wie Wasserbäche, so lesen wir es im Buch der Sprüche. Gott hat alle Möglichkeiten. Hier war es diese Frau, also eine krasse Aussage, die uns zeigt, was Gott für Möglichkeiten hat. Und jetzt schlagen wir mal Lukas 4 auf, weil genau diese Geschichte erwähnt der Herr Jesus in Lukas 4, und wir haben es ja vor etlichen Monaten hier in der Bibelstunde auch gehabt, diesen Text. und nimmt diese Begebenheit hier in Lukas 4, Vers 25. Und da müssen wir einfach wissen, der Jesus ist hier in der Synagoge in Nazareth, also im Gotteshaus. Und dann gibt's Auseinandersetzungen. Und dann macht der Herr etwas deutlich. Lukas 4, 25. Ich lese mal 24. Jesus sprach aber: Wahrlich, ich sage euch, dass kein Prophet in seiner Vaterstadt angenehm ist. In Wahrheit aber sage ich euch, viele Witwen waren in den Tagen Elias in Israel, als der Himmel 3 Jahre und 6 Monate verschlossen war, so dass eine große Hungersnot über das ganze Land kam, und zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt, als nur nach Sarepta, das ist die griechische Name für Zapat, also in der griechischen Sprache, als nur nach Sarepta in Sidonia zu einer Frau einer Witwe. Also Herr Jesus zitiert diese Geschichte hier und sagt, das war damals schon, dass ein Prophet zu Hause nicht viel galt, so wie er in Nazareth kein Ansehen hatte, unser Herr. Und beim Elia war es ähnlich, sagt er. Und deshalb schickt Gott ihn ganz woanders hin. Und so ist Gott. Er sagt, wenn die einen nicht wollen, bitteschön, es ist alles freiwillig, dann schicke ich Elia eben nach Sidon, nach Zapat. Und wenn die Juden nicht wollen, das sagt der Herr hier mit diesen Worten, wenn ihr nicht wollt, okay, dann gehe ich eben woanders hin. Und so war es damals schon. Und das hat die Juden aufgebracht. Ja. Das konnten sie nicht akzeptieren. Es ging nachher sogar so weit, dass sie den Herrn töten wollten in Nazareth, weil sie sich so aufgeregt haben, dass er deutlich gemacht hat, Gott kommt es nicht auf deine biologische Herkunft an. Und ob du ein Jude bist, das ist nicht die Frage, ob du von Juden abstammst, geistlich gesehen, sondern wie du zu Gott und seinem Wort stehst. Und wenn wir das in unser Leben übertragen, dann ist die Botschaft, glaube ich, ziemlich eindeutig. Du bist kein Christ und kein Kind Gottes, weil du hier in dieser Gemeinde groß geworden bist und weil deine Eltern vielleicht Christen sind. Das ist nicht die entscheidende Frage, sondern wie stehen wir persönlich innerlich in unserem Herzen zu Gott und seinem Wort? Das ist die entscheidende Frage. Der Jesus geht sogar noch einen Schritt weiter. Wenn du magst, schlag mal das Johannesevangelium auf, in Johannes 8. Und diese Auseinandersetzungen, die waren ja dann gegen das Lebensende unseres Herrn hier an der Tagesordnung mit den Juden. In Johannes 8, da diskutiert er mit den Juden auch über diese ganze Thematik, wer jetzt Nachkomme Abrahams sei. Das war ja was, wo sie stolz drauf waren, ne? Das irdische Volk Gottes, Nachkommen Abrahams. Aber diesen Zahn muss der Herr ihnen ziehen. Und wir lesen mal Johannes 8, Vers 37. Da sagt der Herr: Ich weiß, dass ihr Abrahams Nachkommen seid, aber ihr sucht mich zu töten, weil mein Wort nicht Raum in euch findet. Ich rede, was ich bei meinem Vater gesehen habe. Auch ihr nun mögt tun, was ihr von eurem Vater gehört habt. Sie antworteten und sprachen zu ihm: Abraham ist unser Vater. Jesus spricht zu ihnen: Wenn ihr Abrahams Kinder wärt, so würdet ihr die Werke Abrahams tun. Jetzt aber sucht ihr mich zu töten. Wenn ihr Abrahams Kinder wärt, dann würdet ihr auch das tun, was Abraham tat. Und ihr tut es nicht. Also seid ihr auch nicht Abrahams Kinder. Biologisch, der Abstammung nach, im Personalausweis jüdisch, okay, aber nicht vom Sinn her, vom Geist her. Kind Gottes wird man nicht durch Geburt, durch natürliche Geburt. Jemand sagte auch mal, Gott hat keine Enkel, Gott hat nur Kinder. Und du wirst auch nicht zum Auto, wenn du in der Garage lebst. Und wenn du in eine Gemeinde gehst, wirst du auch nicht zum Christen. Nein, es kommt auf die Entscheidung im Herzen an. Und das wollen wir auch mitnehmen heute Morgen. Und das liegt ja letztendlich auch in dieser Geschichte von Elia drin, weil der Herr diese Geschichte nutzt, um das deutlich zu machen. Für Gott zählt nicht die Abstammung, sondern die Entscheidung, wie ein Mensch persönlich zu ihm steht. Diese Witwe übrigens, das ist auch interessant, die scheint ja eine gewisse Gottesfurcht zu haben. Sie sagt zu Elia, so wahr Jahwe, dein Gott, lebt. Schon noch distanziert, es ist dein Gott, aber sie weiß um den Gott Israels, den wahren Gott. Und sie hat von ihm gehört, sie ist ja auch vorbereitet von Gott. Und wir merken nachher, wie das schrittweise weitergeht. Gott hat überall seine Leute, so habe ich mir gedacht, sogar in Zarpat, in diesem heidnischen Land, ist eine Frau, die Gott vorbereitet hat. Wunderbar. Und noch etwas können wir sehen aus diesem Text, nämlich den Stellenwert, den Gott einer Frau zumisst. Und das finde ich auch super schön zu sehen hier. Warum nahm er nicht irgendeinen tollen Stadtverwalter oder irgendeinen Handwerker oder warum nahm er eine Frau, eine Witwe und macht mit ihr Geschichte? Und der Herr Jesus zitiert diese Geschichte und nimmt sie als Beispiel, um etwas ganz, ganz Wichtiges deutlich zu machen. In der Gesellschaft damals, das haben wir eben gesagt, hatte eine Witwe keinen hohen Stellenwert. Und wisst ihr, es war sogar noch schlimmer, eine Frau hatte in der damaligen Gesellschaft keinen Stellenwert. Und das ging auch bis in die Zeit Jesu so. In der griechisch-römischen Welt hatte die Frau in der Gesellschaft kaum einen Wert. Und das ist schon krass, wir kennen das gar nicht mehr so und das ist auch gut so. Weil in Gottes Augen, und das wird uns dann ja auch deutlich gemacht, und Paulus schreibt sehr viel dazu, in Gottes Augen ist jeder Mensch gleich viel wert, egal ob Mann oder Frau. Und wahre Gleichberechtigung, auch die Gleichberechtigung der Frau, ist erst durch das Christentum entstanden. Und das sollten wir uns auch immer wieder in Erinnerung rufen. Heute gibt es viele Menschen, die behaupten, konservative Christen würden die Frauen unterdrücken. Ah, die dürfen ja nichts und so weiter. Und das ist so eine Lüge, der wir aber auch oft aufsitzen und diese Erzählungen mitnehmen in unseren Gedanken. Es stimmt einfach nicht. Wenn du das mal schaust, welchen Wert Gott gerade Frauen zumisst und der Herr Jesus, wie er mit Frauen umgegangen ist und wie ehrfurchtsvoll auch Paulus über Frauen schreibt, bitte glaubt diese Lügen nicht, die verbreitet werden, auch in der christlichen Welt, dass die Frauen unterdrückt würden. Das Evangelium, die Botschaft Jesu, die Botschaft der Apostel waren umwälzend. Das war eine Revolution in der damaligen Zeit. Das war neu, das gab es vorher nie. Ich würde euch, das können wir jetzt nicht vertiefen, ich würde euch gerne ein Buch empfehlen. Das neue Credo heißt das. Ist ein Glaubensgrundsatz, Credo, von Rebecca McLaughlin. Der Verlag in Dillenburg hat mehrere Bücher von ihr herausgegeben. Kreuzverhör heißt eins und jetzt hier das neue Credo. Dieses Buch macht deutlich und sehr auf eine sehr feine Art und Weise, dass die Lügen unserer Zeit, die verbreitet werden und wir sie oft auch glauben, weil das so schrittweise geht und wir oft Dinge übernehmen, dass die Bibel und die Botschaft des Evangeliums so befreiend war für die ganze Menschheit, dass das, worauf wir heute so stolz sind in unserer Gesellschaft, was propagiert wird von allen möglichen Leuten, nur als Stichwort Gleichberechtigung, es kommt alles aus dem Wort Gottes. Und das führt sie sehr schön aus. Ich lese einfach mal ein paar Stichworte. Kennt ihr vielleicht dieses Schlagwort Black Lives Matter? Also auch dieser Kulturkampf, der stattfindet. Oder dieser Slogan, Liebe ist Liebe, Hauptsache wir haben uns lieb, ja, egal wie das dann endet oder wie das ausgeht, wie es gelebt wird. So dicke Lügen und wir stehen in der Gefahr, sie zu übernehmen. Oder die homosexuellen Bewegung ist die neue Bürgerrechtsbewegung. Schlagworte, die in den Raum gestellt werden. Frauenrechte sind Menschenrechte. Hört sich alles ganz toll an. Aber wenn wir mal hinter den Vorhang schauen, was damit transportiert wird, auch in unser Leben, in das Leben unserer Kinder übrigens ganz stark und andere Themen mehr. Und es führt diese Frau sehr schön aus. Sie selber ist lesbisch empfindend, lebt aber diese Sünde nicht. Und zeigt uns, wie wir umgehen mit solchen Themen, die brisant sind, die auch unter unseren Nägeln brennen und wie wir als Christen damit umgehen sollen anhand der Heiligen Schrift. Eine sehr feine Ausführung und ihre Bücher. Ich kann es also empfehlen. Das war jetzt der Werbeblock. Wir gehen mal weiter und überlegen, was hier in Sidon noch alles passiert. passierte. Das zweite Wunder, oder eigentlich ja das dritte Wunder, was jetzt hier geschieht, aber das zweite durch Elia, ist, dass Öl und Mehl nicht zu Ende geht. Die Frau macht das deutlich, ich habe nur noch ein bisschen Öl, ein bisschen Mehl, daraus kann man Brot machen. Wir haben das ja auch in der Jungschar gemacht, im letzten halben Jahr haben wir uns mit Elia beschäftigt und dann auch mal Brot gebacken aus diesen Zutaten. Und das funktioniert ja auch. Und Elia sagt, mach mir zuerst ein Brot und dann dir und deinem Sohn. Und er gibt ihr ein Versprechen mit. Und ich finde es so schön zu sehen, und da gleicht sie dem Elia ja auch, in Vers 14 am Ende oder 15 am Anfang haben wir gelesen, da ging sie hin und tat nach dem Wort Elias. Sie tut etwas vollkommen Irrationales, weil sie weiß, wenn ich jetzt meinen letzten Vorrat hergebe, habe ich nichts mehr. Und unterschreibt quasi ihr Todesurteil. Und trotzdem tut sie es, weil sie weiß, Elia ist ein Mann Gottes, des lebendigen Gottes. Und das zeigt uns auch, was sie von Yahweh hält. Ja? Sie weiß, da ist irgendwas, irgendwas wird passieren. Und sie tut diesen Glaubensschritt, gibt den Rest ihrer Vorräte an einen wildfremden Mann, der da gerade angekommen war. Der Grundsatz ist, Gott lässt sich nichts schenken. Der Herr Jesus, der gibt wiederum eine Verheißung an seine Jünger. Und die finden wir in Matthäus 6, 33, ein sehr bekannter Satz. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles, und damit meint er Fragen der Versorgung des Lebens, also in dem ganzen Gespräch geht es um Nahrungsmittel und um Kleidung, Dinge, die uns ja auch wichtig sind. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Ich übersetze das mal in unser Denken hinein. Der Herr sagt, wenn du Gott an die erste Stelle stellst, dann sorgt Gott für den Rest. So können wir es runterbrechen. Wenn du Gott und seine Sache an die erste Stelle stellst, sorgt Gott für den Rest. Und das ist auch die Botschaft, die Elia dieser Frau hier gibt. Mach mir zuerst. Das war nicht egoistisch gedacht vom Elia, ja, dass er sagt, Hauptsache ich habe was. Das ist ja nicht der Sinn dieser Aussage. Aber trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Das ist eine Qualitätsfrage, die hier gestellt wird. Und das dürfen wir mitnehmen, wenn du Gott an die erste Stelle setzt, wirst du reich beschenkt. Nicht in dem Maß, dass wir sagen, ja, jetzt kalkuliere ich mal, ne? Ich setze was für Gott ein und kriege dann umso mehr zurück und dann rechne ich mal aus. Nein, das ist ja nicht gemeint. Wir merken, was der Geist dieser Aussage ist. Es geht um die Qualität, um die Priorität, die wir setzen in unserem Leben. Probier es doch mal aus. Jetzt lesen wir noch den Rest des Kapitels und dann sind wir auch durch. Es geschah nach diesen Ereignissen, da wurde der Sohn der Frau, der Hausherrin, krank. Und seine Krankheit wurde sehr heftig, sodass kein Odem oder Atem mehr in ihm blieb. Da sagte sie zu Elia, was habe ich mit dir zu tun, Mann Gottes? Du bist zu mir gekommen, um meine Schuld vor Gott in Erinnerung zu bringen und meinen Sohn zu töten. Er aber sagte zu ihr, gib mir deinen Sohn. Und er nahm ihn von ihrem Schoß und brachte ihn hinauf ins Obergemach, wo er wohnte, und legte ihn auf sein Bett. Und er rief zu Yahweh und sprach, Yahweh, mein Gott, tust du nun auch der Witwe, bei der ich mich aufhalte, Böses an, indem du ihren Sohn sterben lässt? Und er streckte sich dreimal über das Kind hin und rief zu Yahweh und sprach, Yahweh, mein Gott, lass doch das Leben dieses Kindes wieder zu ihm zurückkehren. Und Yahweh hörte auf die Stimme Elias, und das Leben des Kindes kehrte zu ihm zurück, und es wurde wieder lebendig. Da nahm Elia das Kind und brachte es vom Obergemach ins Haus hinab und gab es seiner Mutter. Und Elia sagte, siehe, dein Sohn lebt. Da sagte die Frau zu Elia, jetzt erkenne ich, dass du ein Mann Gottes bist und dass das Wort Yahwehs in deinem Mund Wahrheit ist. Wahrscheinlich blieb Elia, wir können davon ausgehen, mindestens mal 2 Jahre bei dieser Frau. Das ist eine lange Zeit. Also die Trockenheit kam, dann war er am Bach Krit, viele Tage, wie es dort heißt. Dann ging er zu der Witwe. Und in Kapitel 18, da ist er schon das dritte Jahr der Dürre um. Also eine lange Zeit, die er dort verbrachte. Was mir als erstes noch einfiel, war, ich glaube, es ist gut, wenn wir uns mal auch daran erinnern und Dankbarkeit Gott auch zum Ausdruck bringen, dass es uns in unserem Land so gut geht, wie es uns geht. Da war Hungersnot. Die Frau überlebte nur durch dieses Wunder Elias und wir haben den Tisch reich gedeckt. In der Regel, denke ich mal, ist das so. Den meisten von uns geht es wahrscheinlich so gut, dass man im Supermarkt gar nicht weiß, was soll ich denn jetzt nehmen von den vielen Sachen hier. Also wir sind gut versorgt. Und wenn vielleicht nicht im Überfluss, dann zumindest so, dass wir nicht hungern müssen. Und das ist ein Grund, Dankbarkeit zu zeigen. Gott dankbar zu sein. Das vielleicht nur so als Klammerbemerkung. Ich habe mich oft so daran gewöhnt, ich will das aber nicht, dass wir alles haben. So, dieser Bericht jetzt hier von mit dem Jungen, der stirbt und wieder auferweckt wird, das ist übrigens der erste in der Bibel, der von einer Totenauferweckung eines solchen Jungen berichtet. Das ist gleichzeitig das dritte Wunder Elias, das wir hier finden. Die Frau dachte, als der Sohn starb, Gott straft mich für meine Sünden. Das mag ja naheliegen, so ein Gedanke. Und da gibt es auch heute viele Menschen, die sagen, ich bin krank, das ist bestimmt eine Strafe Gottes oder so. Der Herr Jesus allerdings, wir können das jetzt nicht weiter ausführen, lies mal Johannes 9, der Herr Jesus allerdings macht deutlich, dass das nicht unbedingt so der Fall sein muss. Krankheit hat viele Gründe. Manchmal redet Gott ernst, aber in der Regel ist es nicht so. Sondern das, was die Frau hier durchleiden muss, und das ist ja bitter, wirklich bitter, ihr Sohn stirbt, ihr einziger Sohn, versucht euch da hinein zu versetzen. Und vielleicht erlebst du auch bittere Dinge in deinem Leben, wo du sagst, das kann doch nicht wahr sein, sei es Krankheit, sei es irgendeine andere Not oder was es sein mag. Da fragen wir uns, warum passiert das? Und der Jesus macht in Johannes 9 bei einem blind geborenen Mann deutlich, diese Krankheit hatte einen einzigen Grund, dass Gott verherrlicht wird. Denn der Herr Jesus machte ihn gesund und die Menschen lobten Gott. Ich habe euch hier einen Vers aus Jesaja 38 aufgeschrieben, den möchte ich uns kurz vorlesen. Und ich glaube, wenn wir den verstehen, dann bringt es uns auch einen anderen Blickwinkel auf unsere Situation, durch die wir vielleicht gerade gehen müssen. Siehe, zum Heil wurde mir bitteres Leid. Du hast liebevoll meine Seele von der Grube der Vernichtung zurückgehalten, denn alle meine Sünden hast du hinter deinen Rücken geworfen. Siehe, zum Heil wurde mir bitteres Leid. Das heißt, Zeiten der Not, Situationen von Krankheit, von Hilflosigkeit können ein Weg Gottes sein, uns dahin zu bringen, dass wir ganz neu über ihn nachdenken. Denn solange es uns gut geht, und das merke ich in manchen Gesprächen auch mit unseren Nachbarn, solange es einem gut geht, fragt man nicht nach Gott. Leider ist es oft so. Erst wenn die Not kommt, dann stelle ich die Frage, warum, Gott, warum? Und dann denke ich neu nach. Und möge es so sein, dass unser Leid uns dahin führt, uns näher zu Gott zu bringen. Dass es zum Heil wird. Ist ja eigentlich ein Widerspruch, kompletter Widerspruch, dass bitteres Leid Heil hervorbringt. Das kann ja eigentlich, kann normalerweise nicht sein. Aber bei Gott ist es möglich. Und wenn wir das so sehen, dann kommt das, was hier danach steht. Wenn die Sünden weggetan sind, wenn das, was uns trennt von Gott, wenn das Ergebnis ist, dass wir über unsere Beziehung zu Gott nachdenken und die in Ordnung kommt, dann ist Heil entstanden. Und dann ist das Leid verschwindend gering dagegen, wenn die Ewigkeit geregelt ist. Ich wünsche dir diesen Blick, dass wir nicht die Frage stellen, warum passiert mir das gerade wieder, sondern Gott, was hast du vor? Ist es vielleicht ein ernstes Reden, dass ich neu über Dinge nachdenken soll? Ja, letztendlich waren es 3 Jahre, die Elia hier im Ausland im Exil verbrachte. In dieser Zeit wurde er gesucht und gejagt in Israel, das werden wir beim nächsten Mal sehen. Aber er lernte in dieser Zeit im Stillen Gott zu vertrauen. Und er lernte, Gott führt mich Schritt um Schritt. Und er diente einer einzelnen Frau, einer Witwe im Ausland. Das war seine Aufgabe in diesen 3 Jahren. Könnte man sagen, das ist nicht unbedingt viel für einen Propheten, oder? Und doch war es die Voraussetzung, dass Gott jetzt Großes mit ihm beginnt. Und wir können gespannt sein, wie es weitergeht. Ihr kennt das ja leider schon. Bei den Kindern, die werden jetzt alle gespannt, wie geht's weiter nächstes Mal. Jetzt, wo er im Reich Baals in Sidon Gottes Standpunkte vertreten hat, ist er auch bereit und zubereitet, den Kampf gegen Baal in Gottes Land aufzunehmen. Gott segne sein Wort an euch.